Deutschlandfunk, Europa heute.
Soll die Ukraine Kampfpanzer aus dem Westen erhalten? Diese Debatte schwelt schon eine ganze Weile, vor allem weil Kiew immer wieder darum bittet. Aber Lieferungen gab es bisher nicht. Das hat sich letzte Woche geändert. Frankreich hat Kampfpanzer aus eigener Produktion zugesagt, wenn auch eher leichtere Modelle, die vor allem zum Ausspähen des Feindes gedacht sind. Präsident Volodymyr Zelensky dankte umgehend und machte auch einmal mehr Druck.
Das sendet ein klares Signal an unsere anderen Partner. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum die Ukraine bisher nicht mit westlichen Panzern ausgestattet wurde. Das ist sehr wichtig, um Sicherheit für alle Ukrainer und Frieden für alle Europäer wiederherzustellen.
Tatsächlich sind dann Länder wie Deutschland und die USA mit Lieferzusagen nachgezogen, aber auch hier geht es um eher leichtere Modelle. Schwere Kampfpanzer, also solche, die mehr Durchschlagskraft haben und schwerer bewaffnet sind, die wurden bisher nicht weitergegeben. Aber auch diese Debatte dreht sich weiter und die britische Regierung überlegt jetzt, einige Challenger 2 Panzer zu schicken. Eine Entscheidung dazu könnte bald fallen. Damit würde London die Ukraine-Hilfe nochmal auf ein neues Level heben und auch einmal mehr deutlich machen, dass man einer der wichtigsten Partner der Ukraine sein möchte und auch ist. Was hinter diesen Plänen steckt und welche größeren politischen Ziele London hier verfolgt, das habe ich mit Bastian Giegerich besprochen. Er ist Militär- und Verteidigungsexperte am IISS, dem Internationalen Institut für Strategische Studien, eine weltweit bekannte Denkfabrik aus London. Meine erste Frage an ihn war, ob er davon ausgeht, dass einige Challenger 2 Panzer demnächst an die Ukraine gehen.
Ich würde davon ausgehen, dass die britische Regierung diese Entscheidung fällt und Panzer zur Verfügung stellt. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht eher eine Frage des, wann das passiert, nicht ob das passiert. Man muss dazu sagen, dass die Anzahl vermutlich eher gering sein wird. Diese Lieferung wird an sich sicherlich nicht kriegsentscheidend sein, aber sie wird ein wichtiges Signal oder würde ein wichtiges Signal senden.
Ja, es wär ja dann mutmaßlich die erste westliche Regierung, die eben schwere Kampfpanzer weitergibt. Sollen damit auch Signale Richtung Deutschland, Richtung EU gesendet werden?
Ich denke auf jeden Fall. Die Bedeutung dieser Lieferung würde vor allem, glaube ich, darin bestehen, dass das Argument, das ja auch in Deutschland sehr oft benutzt wird, man möchte nicht als Erster sozusagen in den Ring treten in dieser Frage, dass das dann wegfällt. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Kalkül der Briten, also durch diese Entscheidung, wenn sie denn gefällt wird, den Druck auf andere zu erhöhen.
Wenn Deutschland hilft, geht es oft um Bundeswehrbestände, die dann gefragt sind. Beispiel ist jetzt ganz aktuell der Schützenpanzer Marder, der quasi aus Bundeswehrbeständen Richtung Ukraine gehen soll. Ist das in Großbritannien auch so? Leidet direkt das Militär, wenn man Kiew hilft?
Ja, leidet das Militär. Also das ist in Großbritannien sicherlich auch so, dass es, wenn immer es darum geht, schweres Gerät abzugeben an die Ukraine, dass man auch schaut, was können die Streitkräfte aus ihrem laufenden Bestand abgeben. Das war in der Vergangenheit so in Großbritannien und wird auch bei der Panzerfrage so sein. Man muss dazu wissen, dass die britischen Landstreitkräfte im Moment ja circa zwischen 220 und 230 Challenger 2 Panzer im Bestand haben. Es gibt Pläne in Großbritannien, einen Teil davon 148 aufzuwerten in den nächsten Jahren. Aber es gibt durchaus also Kapazitäten, hier eine kleine Anzahl abzugeben, ohne dass deswegen die britischen Streitkräfte auseinanderfallen.
Ist die Armee, ich sage jetzt mal etwas zugespitzt, in einem besseren Zustand als die Bundeswehr? Was kriegen Sie damit?
Ja, also die Briten haben natürlich den Vorteil, wenn man so will, dass sie über die letzten Jahrzehnte sehr viel im Einsatz waren, sich also sehr viel mit den Fragen der Einsatzbereitschaft auseinandergesetzt haben und somit vielleicht in einigen Bereichen besser dastehen als die Bundeswehr. Allerdings muss man auch für die Briten sagen, dass hier Probleme doch recht deutlich werden. Also auch hier sind Beschaffungsprogramme oft langsamer vorangekommen, als man sich das vorgestellt hat und gewünscht hat. Auch hier sind sie oft teurer, als man sich das vorgestellt hat. Allerdings, was hier nicht so vorherrscht in Großbritannien, ist einfach die Debatte darüber, was ist der Platz des Militärs im Instrumentenkasten der Außenpolitik. Also das ist hier in Großbritannien doch sehr viel ein Umgang, der davon ausgeht, dass das Militär ganz klar hier zum Instrumentarium gehört. Von daher auch die politische Debatte über den Einsatz etwas weniger ausgeprägt ist, als wir das aus Deutschland kennen. Und somit gibt es da durchaus Unterschiede. Die Parallele ist aber auch hier, dass man sagen kann, gerade für die Landstreitkräfte, der Modernisierungsbedarf, gerade bei gepanzerten Fahrzeugen, ist auch in Großbritannien sehr hoch. Die Unzufriedenheit in der Truppe mit dem bestehenden Material ist auch hier durchaus ausgeprägt. Und auch hier in Großbritannien fällt es der Regierung schwer, hier Lösungsansätze anzubieten, die in den nächsten Jahren erfolgversprechend sind.
Großbritannien ist nach den USA der größte Ukraine-Unterstützer. Rund 4 Milliarden Euro wurden allein an Militärhilfen zugesagt. Bleibt das auch unter Rishi Sunak so, der ja jetzt seit einigen Monaten erst Premier ist, oder gibt es hier politische Kräfte, die ein Ende der Hilfen sogar fordern?
Also man muss ganz klar sagen, was auch immer man über Boris Johnson als Premierminister denkt, in der Ukraine-Frage war er ganz klar positioniert und hat dazu geführt, oder es hat dazu geführt, dass Großbritannien hier, wie Sie gesagt haben, durchaus eine Führungsrolle eingenommen hat, auch frühzeitig eine Führungsrolle eingenommen hat bei der Koordinierung der westlichen Hilfen an die Ukraine. In der Ukraine zwischen oder seit 2014, 15 auch in der Ausbildungsleistung schon vertreten war. In der Ukraine seit dem Sommer 2022 eine große Ausbildungsmission für ukrainische Soldaten in Großbritannien durchführt. Also hier kann man ganz klar sagen, Großbritannien war in einer Führungsrolle. Die ist jetzt nicht mehr so klar ausgeprägt unter Rishi Sunak. Das muss man sagen. Ich würde nicht erwarten, dass es hier eine Kehrtwende gibt. Aber ich denke schon, dass Rishi Sunak hier einige Dinge auf den Prüfstand stellen wird. Ich würde aber nicht erwarten, dass uns hier ein grundlegender Wandel der britischen Position bevorsteht.
Was zum Beispiel würde er wohl überprüfen?
Ich denke, es geht einfach darum, um die, wenn Sie jetzt die Ausbildungsmission zum Beispiel nehmen, das ist schon eine große Herausforderung. Etwas über 1000 britische Soldaten sind damit beschäftigt, diese Ausbildungsmission voranzutreiben. Hier würde ich erwarten, dass Rishi Sunaks Regierung vielleicht darüber nachdenkt, wie kann man den internationalen Anteil an dieser Ausbildungsmission noch erhöhen, vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit anderen europäischen Ländern, sodass die britische Last vielleicht über Zeit etwas geringer wird. Also ich glaube, es sind eher Anpassungen als grundlegender Wandel.
Schauen wir auf den Rahmen, in dem britische Außenpolitik stattfindet. Das Königreich agiert ja weitgehend alleine, ohne das EU-Gefüge wegen des Brexits eben. Hat die britische Außenpolitik weiterhin Durchschlagskraft?
Also sie hat Durchschlagskraft. Wir sehen das ja zum Beispiel mit dem Abkommen, das Japan und Großbritannien heute unterzeichnen werden in London, wo es auch um Verteidigungsfragen geht. Der japanische Premierminister ist in London. Also es ist schon so, dass Großbritannien da noch eine Rolle spielt und auch eine gewisse Durchschlagskraft hat als, sagen wir mal, doch exponierte Militärmacht, als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und so weiter. Das sind natürlich schon Dinge, die nicht einfach verschwinden, wenn man sich aus dem EU-Rahmen rauslöst. Gleichzeitig muss man aber sagen, Großbritannien ist eine Mittelmacht, wenn es alleine dasteht und nicht im Verbund mit anderen Europäern zusammenarbeitet. Und das setzt natürlich den Ambitionen ganz klare Grenzen, weswegen auch dieser Slogan, den Boris Johnsons Regierung doch sehr oft vor sich hergetragen hat, das Global Britain, der tritt jetzt, glaube ich, in den Hintergrund.
Welche Rolle spielen dabei Kooperationen, beispielsweise mit anderen NATO- oder EU-Staaten? Ist man gewillt, wirklich auch zusammenzuarbeiten und vielleicht auch mal zurückzustecken?
Ich glaube, der Wille ist jetzt ausgeprägter, als er es noch vor einigen Monaten war. Ich nehme das so wahr, dass die britische Debatte jetzt weniger ideologisch aufgeladen ist, gerade in Fragen der Zusammenarbeit mit Europa. Mit Rishi Sunak wird ja oft dieses Schlagwort des Pragmatismus verbunden in der Außen- und Sicherheitspolitik, was ja in Großbritannien auch lange Tradition hat. Und ich glaube, da können wir uns als Europäer doch darauf einstellen, dass hier vielleicht größere Bereitschaft jetzt vorherrscht, die Kooperation zu suchen, sowohl in Sicherheits- und Verteidigungsfragen als auch in Außenhandelsfragen und so weiter. Also da glaube ich schon, dass wir hier mit einer Rishi Sunak geführten Regierung auf einem weniger ideologisch geprägten Gebiet angelangt sind.
Der Außenminister James Cleverly hielt eine Grundsatzrede vor kurzem und unterstrich nochmal, dass man bei der Außenpolitik strategische Ausdauer zeigen müsse, also jahrzehntelang auch mal planen muss und nicht nur von Wahl zu Wahl, so wie es beispielsweise auch China macht. Sehen Sie Chancen für solche großen Linien in der britischen Außenpolitik?
Also im Moment sind sie noch nicht zu erkennen, muss man glaube ich sagen. Es ist so, Rishi Sunak ist, als er Premierminister geworden ist, sicherlich nicht dafür bekannt gewesen, dass er ein ausgeprägter Außen- oder Sicherheitspolitiker ist. Das ist einfach nicht sein Metier gewesen. Man muss auch sagen, im Moment für die britische Regierung stehen viele innenpolitische Themen im Vordergrund. Also die Krise im Gesundheitswesen, die steigenden Lebenshaltungskosten, also die Themen, die wir auch alle gut kennen. Das wird sicherlich der Fokus sein. Das war der Fokus der letzten Monate. So gesehen, große Linien. Man wird sicherlich versuchen, dem sogenannten Indo-Pacific Tilt, der angekündigt wurde in 2021 bereits, also eine verstärkte Ausrichtung auf den Indo-Pazifik-Raum, wird man versuchen, sagen wir mal, neu mit Leben zu füllen. Diese Idee ist etwas überholt, wenn ich das so sagen darf, durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ich glaube, die Schwierigkeit an solchen großen Linien ist, dass eben durch die Ereignisse, die wir sehen, hier die Prioritäten nochmal wieder verschoben werden. Und da merkt auch Großbritannien ganz klar, dass eben die Ressourcen, die man zum Einsatz bringen kann, doch endlich sind. Und hier eben auch eine Wahl getroffen wird. Und ich glaube, in der Vergangenheit war das eins der großen Probleme der britischen Außenpolitik immer, dass die Balance zwischen dem eigenen Anspruch und den zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht immer gelungen ist und man nicht oft dazu in der Lage war, einen realistischen Blick auf den eigenen Anspruch zu haben. Und ich würde denken, dass das vielleicht jetzt auch eine Aufgabe ist, der sich diese Regierung stellen muss.
Britische Außenpolitik kommt mit einem Gestaltungsanspruch daher. Wie der aussieht und was das für die Ukraine bedeutet, habe ich vor der Sendung mit Militär- und Verteidigungsexperte Bastian Giegerich besprochen. Er arbeitet am IISS, dem Internationalen Institut für Strategische Studien in London.